Ich freue mich, dass ich wieder heute bei euch zur Predigt sein darf und dass trotz des Coronavirus so viele zusammengekommen sind und wir einfach diese Gemeinschaft und den Gottesdienst auch miteinander erleben dürfen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass wenn ich irgendwann mal heirate, wir so ein Herz und eine Seele sein werden. Dass wir uns so ähnlich sein werden, dass wir alles gemeinsam machen und dass wir immer gleich denken. Und so die Frage an euch, sieht so die Realität aus? Ja. Tamar? Als frisch verheiratetes Ehepaar, da sagt man sich, alles was mein ist, ist dein. Man zieht zusammen die erste gemeinsame Wohnung. Nun gehört nicht mehr das eine ihm und das andere ihr, sondern alles gehört einem gemeinsam. So ist zumindest das Idealbild. Doch die Realität sieht nicht immer so rosig aus. Da sagt man, das ist die Vase deiner Mutter oder das ist das Bild von deiner Tante. Oder diese Gutzli sind meine, da musst du genau fragen, ob du dir davon auch was essen darfst. So sieht eher die Realität aus. Alles, was mein ist, ist dein. Ich möchte gern mit euch heute das Gleichnis vom verlorenen Sohn betrachten. Sicherlich habt ihr schon so manche Predigt darüber gehört und das Thema ist wahrscheinlich schon ziemlich ausgelutscht. Doch versuchen wir mal, wie ein Dozent von mir gesagt hat, der Martin Pröbsle, diesen Text mit frischen Augen zu betrachten. So als ob wir ihn zum ersten Mal lesen. Und ihr könnt gerne mal mit mir gemeinsam aufschlagen, Lukas 15 und dort ab Vers 11. Lukas Kapitel 15. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf sein Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Also wir erleben eigentlich hier so eine radikale Abkehr. Er möchte so seinen eigenen Weg gehen und möchte seine eigenen Erfahrungen machen. Und die Forderungen sind irgendwie so höchst unangemessen. Er zeigt Misstrauen seinem Vater gegenüber und vollständige sowie endgültige Ablehnung seiner Autorität. Und erklärt auch irgendwie seinen Vater für tot, wenn er jetzt schon das Erbe haben will und nicht darauf warten will, bis er endlich vielleicht stirbt. Interessant finde ich, dass der Vater dem Wunsch des Sohnes nachgeht. Er verurteilt den Wunsch nicht, sondern gibt ihm das, worum er gebeten hat. Und es macht so den Anschein, dass es Zeiten gibt, in denen wir als Eltern einem eigenwilligen Jugendlichen am besten erlauben, seinen Weg zu finden, damit er aus Erfahrung die Ereignisse seiner Wahl herausfinden kann. Und vielleicht so aus Gottes Sicht, der Sünder kann seinen eigenen Weg gehen. Wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen. Das, was wir möchten, können wir auch umsetzen. Und der Sohn lebte eigentlich genau das Leben, was er sich vorgestellt hat. Das, was er leben wollte. Er lebt es in vollen Zügen. Er genießt es. Doch dann trifft ihn die Realität. Seine Welt bricht zusammen. Alles war weg. Und niemand hielt zu ihm. Und ein Jude konnte nicht tiefer sinken, als das, dass er Schweinehirte wurde. Und eigentlich toppt er das noch, also noch tiefer zu sinken, indem er sieht, dass es den Schweinen eigentlich besser geht als ihm selbst. Und er begehrt eigentlich, wie ein Schwein zu sein und das Gleiche zu essen. Und eigentlich war die Wahl des Sohnes, frei zu sein, Freiheit zu haben, nicht mehr gebunden zu sein. Und jetzt hing er an diesem Landwirt. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme um hier an Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Manche Menschen scheinen so ohne ernsthafte Gedanken so auf der Flut des Alltags zu schweben. Bis der Tod ihnen irgendwie ins Gesicht starrt, wo der Ernst so des Lebens beginnt. Und das dringende Bedürfnis, in dem er sich jetzt befand, zwingt ihn zur Besinnung zu kommen. Und in tiefster Misere kehrt er um. Und womöglich hat er vorher so die angeheuerten Diener seines Vaters vielleicht abschätzig betrachtet. Und doch jetzt begehrt er selber, ein Diener zu sein und selber zu dienen. Und er spricht die Worte aus oder hat diese Worte in Gedanken. Ich möchte mich aufmachen. Er will irgendwie was in Bewegung bringen. Er will Maßnahmen ergreifen. Und er hat so die Hoffnung, dass sein Vater ihn wenigstens so behandeln würde, wie er einen von seinen Dienern behandelt. Und in Vers 20 sehen wir, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin, fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Hier erleben wir so die vollkommene Annahme. Wann hat denn der Vater seinen Sohn gesehen? Von Weitem, ja. Was bedeutet das? Genau, er hat Ausschau nach ihm gehalten. Er hat sich danach gesehnt, dass sein Sohn endlich wieder zurückkommt. Und was sagt es über den Vater aus?
Es schmerzt ihn, seinen Sohn nicht bei sich zu haben.
Ja, genau, es schmerzt ihn, seinen Sohn nicht bei ihm zu haben. Was sagt das so über den Charakter des Vaters aus? Genau, er hat dem Sohn schon vergeben, bevor der Sohn ihn überhaupt gefragt hat. Genau, er hat ihn trotzdem lieb, egal ob er ihn für tot erklärt hat. Genau, der Vater ist gütig. Der Sohn sah bestimmt nicht mehr so aus und roch bestimmt auch nicht mehr so, wie an dem Tag, wo er weggegangen ist. So, ich denke mal, er lebt es selber, wenn man mal an einem Schweinestall vorbeiläuft. Ist nicht so der angenehmste Geruch. Und der Vater, der läuft einfach hin, der rennt im wahrsten Sinne zu ihm. Und ihm war es egal, was seine Angestellten gedacht haben könnten oder ob seine Stellung entsprechend war. Dann umarmt er ihn und küsst ihn auch. Und das ist nicht der Empfang eines Dieners, sondern auf wen renne ich zu und freue mich, dass er endlich da ist oder gebe ich vielleicht sogar einen Kuss. Das muss irgendjemand Vertrautes sein, ein Freund, vielleicht ein Familienangehörigen. Für den Vater hat er immer zur Familie gehört. Hat sich nichts verändert, auch wenn der Sohn ihm vielleicht den Rücken zugekehrt hat. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die Anweisung des Vaters sind mit dem Wort schnell verbunden. Im Griechischen ist das so das Wort Tachos. Erinnert uns vielleicht so an das Tacho vom Auto, also wo einfach Schnelligkeit bedeutet. Es sollte ihm das beste Gewand gegeben werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Vater, wo er so seinen Sohn gesehen hat, dass er vielleicht sogar sein Gewand ausgezogen hat und es ihm schnell übergezogen hat, damit die Diener nicht sehen, wie es dem Sohn eigentlich geht. Und das Gewand ist eigentlich so ein Symbol für Vergebung. Und der Ring ist so ein Zeichen der Liebe, der Gemeinschaft und auch der Wertschätzung. Du gehörst zur Familie. Und die Sandalen, um würdig zu wandeln. Weil ein Diener, ein Sklave, hatte keine Sandalen, sondern er ging barfuß. Und das gemästete Kalb ist nur bei außerordentlichen festlichen Anlässen geschlachtet worden. Und für den Vater war das so das größte Fest. Was Besonderes, sein Sohn ist wieder zurückgekehrt. Oh, sorry. Also so das Wort Tod ist eigentlich so sozial und beziehungsmäßig nicht existent. Das erinnert uns vielleicht an Epheser 2,1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Oder Timotheus 5, Vers 6. Eine aber, die ausschweifend lebt, ist lebendig tot. Und das Wort verloren erinnert uns so an die Gleichnisse, die wir vorher in Lukas 15 lesen. Wo es um das verlorene Schaf, von dem wir heute auch schon gehört haben. Oder um den verlorenen Silbergroschen geht. Während so die ersten beiden Gleichnisse Gottes Anteil am Erlösungswerk zeigen, betont das Gleichnis vom verlorenen Sohn den Anteil des Menschen auf die Liebe Gottes zu erwidern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Felde. Als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der Sohn arbeitete auf dem Feld und näherte sich dem Haus. Und es könnte mehrere Gründe haben, warum er jetzt auf dem Feld arbeitet und nicht wie alle anderen im Haus ist. Es könnte sein, dass er, wie auch der Vater, einfach in die Arbeit involviert ist. Vielleicht war er so der Aufseher auf dem Feld und war für die Arbeiter draußen zuständig. Oder dass er sich einfach eingebracht hat in die Arbeit. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach die Pflichten tut, ohne Gefallen selber daran zu haben. Das, denke ich, sehen wir, wenn wir den Text auch weiterlesen. Er war so bei der Arbeit, wie er sich so einen pflichtbewussten Sohn auch vorgestellt hat. Und ich denke, ebenso arbeiten auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Hart in der Hoffnung, das Erbe zu verdienen, das der himmlische Vater treuen Söhnen verleiht. Aber sie dienten Gott eben nicht aus Liebe, sondern mehr aus Pflichtgefühl. Und so Gerechtigkeit durch Werke zu verdienen. Und die Frage an euch, wieso ging er nicht selbst in das Haus hinein, sondern fragt einen Diener? Warum findet er nicht selber heraus, warum jetzt das Fest da drin stattfindet? Ich denke, wenn wir von dem Fest hören, dann sind wir wahrscheinlich gleich dabei. Gibt's gutes Essen, ne? Ja.
Vielleicht war auch eben eine Hungersnot. Mhm. Er war auch so erstaunt, irgendeine Festivität, die im Gang war.
Genau, wir haben ja davon gelesen, dass eine Hungersnot war, vielleicht auch dort, ja. Ist er ganz erstaunt.
Ich kann auch arbeiten, weil man wusste, ja.
Ja. Ja, ist eine Möglichkeit. Ja. Er war nicht damit einverstanden, dass ein Fest gefeiert wird. Ja. Kann verschiedene Gründe haben, Hungersnot oder dass er gedacht hat, ah, das könnte sein, dass sein Bruder wieder zurückgekommen ist. Ja. Ja? Also, dass er vielleicht keine gute Beziehung zum Vater hatte, ja? So eine Distanz, eine innere Distanz zum Vater hatte. Eben das, ja? Neid? Ja. Ja. Ja, ist auch eine Möglichkeit, ne? Dass er nicht an sich selber, sondern an den anderen denkt. Ja, ist ein guter Gedanke. Ich habe mir auch vorgestellt, dass es vielleicht so eine innere Distanz ist. Weil das war ja sein Zuhause. Da konnte er jetzt so stinkend sein, wie er wollte. Ich denke, zu Hause kann man immer sein. Dort ist wahrscheinlich auch die Dusche, wo man sich dann wieder sauber machen kann. Der scheinbare Insider ist in dieser Geschichte eigentlich der Outsider, der da außen steht und nicht innen ist. Der eigentlich verlorene Sohn. Und interessant ist, dass der Diener jenes Verhalten des Vaters und auch diese Freude als ganz natürlich empfunden hat. Der besprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Und der Zorn des Sohnes steht eigentlich im äußersten Kontrast zu dieser enormen Freude, die der Vater erlebt hat. Eigentlich, wo ein Grund da wäre, sich zu freuen, ist er zornig und verärgert. Und wir lesen das auch in Lukas 15, in den ersten zwei Versen. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Der Vater kommt aber heraus, um ihm freundlich zuzureden, um ihn eigentlich wieder hineinzubitten. Der Vater ergreift hier die Initiative und geht hinaus zum Sohn. Und wieder eine Frage an euch, wie konnte der Vater denn wissen, dass der Sohn draußen steht? Ja.
Richtig finde ich, dass er nicht nur dem verlorenen Sohn entgegengekommen ist, sondern er ist auch dem älteren Sohn entgegengekommen. Wenn er mit reinkommt, geht er raus.
Ja, das stimmt. Ja. Also irgendwie muss er ja auch nach ihm Ausschau gehalten haben, genauso wie nach dem anderen Sohn, dass er es mitbekommen hat. Weil ich denke, wenn man jetzt gerade so voll am Feiern ist, dann ist nicht so das Nächste, an was man denkt, oh, was passiert denn draußen, sondern man ist eigentlich mit den Gästen beschäftigt. Aber für ihn hat was gefehlt, sein Sohn hat gefehlt und deswegen hat er auch nach ihm Ausschau gehalten. Er beantwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Sohn lässt eigentlich jede respektvolle Ansprache an seinen Vater aus und kritisiert ihn eigentlich direkt. Und er führte diese Pflichten im Vaterhaus einfach gewissenhaft aus. Und das Problem ist aber, dass der ältere Sohn diese Pflichten mehr als ein Diener gesehen hat, als ein Knecht oder als ein Sklave, wie er es bezeichnet, als dass er sich als Sohn sieht, dass er ein Teil der Familie ist. Und scheinbar ist er auch mehr interessiert an den Gaben, an dem, was er bekommen kann, als am Geber selbst. Und offensichtlich sehnt er sich nicht nach der Rückkehr seines Bruders. Und deswegen sagt er auch, dein Sohn und nicht mein Bruder. Wie wir es vielleicht sagen würden, wenn wir von dem Familienmitglied sprechen. Und er mutmaßt eigentlich über den Verbleib des Sohnes und denkt vielleicht an Sprüche 29, Vers 3, wo es heißt, wer Weisheit liebt, genau, er freut seinen Vater. Wer aber mit Huren umgeht, kommt um sein Gut. Hat vielleicht den Text im Hintergrund gehabt und deswegen hat er gedacht, ja, wenn der alles verprasst hat, der kommt bestimmt nur deswegen zurück und dann wird er mit Huren durchgegangen sein. Ja.
Nun weiß er, dass sein Bruder das ganze Habe mit den Huren verprasst hat. Woher weiß er das?
Wahrscheinlich mutmaßt das, ja. Oder hat irgendeinen Spion gehabt, der ihn beobachtet hat auf Schritt und Tritt. Oder vielleicht hat er per WhatsApp immer geschrieben, was er gerade macht, hat ein Foto, ein Selfie geschickt. Ist alles möglich. Also er interessiert sich eigentlich gar nicht dafür, wie es seinem Bruder eigentlich gegangen ist, sondern denkt sich nur Sachen aus. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist wiedergefunden worden. Hier erleben wir die liebevolle Art des Vaters. Ja. Hier verwendet der Vater nicht so das übliche Wort für Sohn, sondern spricht den älteren Bruder mit einem liebevolleren Begriff an im Griechischen, welches so mein lieber Junge oder mein lieber Sohn bedeutet. Und der Vater kritisiert auch hier, wie bei dem anderen Sohn, nicht so die Vorwürfe, sondern geht direkt auf das Bedürfnis von dem Sohn ein, indem er ihm versichert, dass seine Rechte durch die Rückkehr seines Bruders in keiner Weise beeinträchtigt werden. Und dass das, was dort ist, schon immer ihm gehört hat. Was mein ist, ist auch dein. Der jüngere Sohn war der Gemeinde fern. Und ich denke, wir kennen alle sicherlich Personen, welche die Gemeinde verlassen haben oder den Rücken zum Glauben eigentlich gekehrt haben. Die vielleicht ihren Lebenswandel verändert haben. Und wie gehen wir persönlich mit den Menschen um, die nicht mehr zur Gemeinde kommen? Halten wir Ausschau nach ihnen? Gehen wir ihnen nach? Interessieren wir uns dafür, wie es ihnen geht? Und womöglich kennen wir auch Personen, die wieder zurückgekommen sind, wo wir so erlebt haben, die haben irgendwie so eine vollkommene Umkehr gemacht. Ließen ihr altes Leben hinter sich. Wie gehen wir mit den Menschen um? Nehmen wir sie auf, auch wenn sie vielleicht nicht so aussehen oder nicht so riechen, wie sie vorher gerochen haben? Nehmen wir sie vollkommen an? Nehmen wir sie wieder auf in unsere Familie? Und der ältere Sohn, der ist so in der Gemeinde, im Glauben. Und leider gibt es auch in der Gemeinde Menschen, die innerlich die Gemeinde verlassen haben. Und ich habe das selbst erlebt oder erlebt es immer wieder, dass ich zwar so in die Gemeinde gegangen bin, aber so das Leben unter der Woche sieht einfach ganz anders aus. So Sabbats zieht man sich schick an, hat so sein Sabbatlächeln, aber innen drin kriselt es irgendwie und man hat so eine Distanz zur Gemeinde oder zum Glauben. Und leider gibt es auch in der Gemeinde Menschen, die so innerlich die Gemeinde verlassen haben. Die vielleicht ihre Pflichten tun, ohne Gefallen daran zu haben. So eine Distanz oder eine innere Distanz zur Gemeinde aufgebaut haben. Die mehr interessiert sind an den Gaben, als am Geber, an Gott selbst. Und wie gehen wir mit diesen Menschen um, wenn wir den Eindruck haben oder wenn wir es wenn wir es selbst erleben? Halten wir auch Ausschau nach ihnen? Kümmern wir uns um sie? Sie sind vielleicht Teil der Gemeinde, aber denken, ihr Vater ist viel zu streng. Und versuchen durch Gehorsam, durch Werke irgendwie Erfüllung und Erlösung zu suchen. Und womöglich fehlt ihnen auch die Liebe oder uns auch die Liebe zu den Verlorenen und so die Selbsterkenntnis, dass wir uns selber auch entdecken können. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Laden wir sie hinein, um Anteil zu haben? Sehen wir sie als unsere Schwester oder unseren Bruder? Oder verurteilen wir die andere Person? Gott selbst geht einfühlsam mit Menschen um, geht mit uns um. Egal wie alt und verfilzt wir aussehen mögen, Gott liebt uns. Wir sind sein liebstes Stück. Gott kümmert sich um jeden und möchte uns bei sich haben. Gott hält Ausschau nach uns. Er ist da und empfängt uns mit offenen Armen. Vielleicht gehören wir selbst auch zu der einen oder anderen Gruppe. Wie reagieren wir auf die Worte Gottes? Wenn Gott sagt, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, lass uns hineingehen. Amen.